SRF 3. Der Bundesrat lehnt die Wohnbauinitiative des Mieterverbandes ab. Er präsentiert einen Gegenvorschlag. So soll das Geschäft mit der Augenheilkunde doch noch zum Geschäft werden. Novartis-Chef Joe Jimenez erklärt den Plan. Die Anlagestrategie der SUVA zahlt sich aus. Im letzten Jahr machte sie eine Rendite von 4%. Das Wetter bis morgen Abend in den Bergen und im Süden, viel Sonnenschein, im Flachland Hochnebel. Info 3 mit Daniel Hofer. Mehr günstige Wohnungen, dafür soll der Bund sorgen. So will es eine Volksinitiative mit dem Titel «Mehr bezahlbare Wohnungen». Der Schweizerische Mieterinnen- und Mieterverband hat sie letzten Herbst eingereicht. Heute hat der Bundesrat gesagt, was er davon hält. Ihm geht das Anliegen zu weit. Er sagt nein, will den Initianten aber doch ein Stückchen weit entgegenkommen. Gaudenz Wacker.
Mit einer ganzen Palette von Massnahmen will die Initiative für mehr günstige Wohnungen sorgen. So sollen Kantone oder Gemeinden zum Beispiel ein Vorkaufsrecht erhalten, etwa wenn bundesnahe Betriebe Grundstücke verkaufen, zum Beispiel die SBB. Oder der Bund soll dafür sorgen, dass mehr Wohnungen sogenannt gemeinnützigen Eigentümern gehören, zum Beispiel Genossenschaften oder Stiftungen. Doch diese Forderungen seien weder realistisch noch marktkonform, schreibt der Bundesrat nun. Der Markt habe sich etwas entspannt. So standen gemäß Bundesamt für Statistik in den letzten Jahren stets etwas mehr Wohnungen leer. Trotzdem, so der Bundesrat, sei er sich bewusst, für verschiedene Bevölkerungsgruppen bleibe es schwierig, eine geeignete Wohnung zu finden. Daher will der Bundesrat nun ein bestehendes Instrument ausbauen. Er will den Fonds de Roulement aufstocken, das ist jener Topf, aus dem gemeinnützige Bauherren zinsgünstige Darlehen erhalten. Aktuell sind 500 Millionen Franken in diesem Fonds. Um wie viel ihn der Bundesrat aufstocken will, gibt er nicht bekannt. Doch das reicht den Initianten vom Schweizerischen Mieterverband ohnehin nicht. Denn eine solche Aufstockung müsste vom Parlament bewilligt werden. Und da sehe er eher schwarz, sagt der Vizepräsident des Verbands Balthasar Glättli.
Bei diesen parlamentarischen Mehrheiten ist das ein Hirngespinst, wenn man jetzt denkt, dass das dazu führt, dass wirklich mehr Geld zur Verfügung gestellt wird.
Ein Rückzug der Initiative komme daher nicht in Frage. Umso mehr, als der Bundesrat auf das wichtigste Anliegen der Initiative gar nicht erst eingehe, das Vorkaufsrecht für Kantone und Gemeinden. Einen solchen Kaufvorrang für die öffentliche Hand befürwortete vor kurzem auch eine Arbeitsgruppe des Bundesrats, in der sich Kantons- und Gemeindevertreter austauschen. Davon will der Bundesrat jedoch nichts wissen. Dafür will er nun bis April bekannt geben, um welchen Betrag er den Fonds für gemeinnützigen Wohnungsbau aufstocken möchte.
Der Bundesrat hat sich auch zu einer weiteren Initiative geäußert, zur Zersiedelungsinitiative der Jungen Grünen. Auch die lehnt er ab. Fabian Schlupp.
Der Bundesrat teile zwar die Anliegen der Initianten, wonach Siedlungen nachhaltig zu entwickeln und Böden für die Landwirtschaft zu erhalten seien. Die Revision des Raumplanungsgesetzes sowie geplante weitere Anpassungen seien aber ausreichend, um der Zersiedelung entgegenzuwirken, schreibt der Bundesrat. Die Volksinitiative fordert unter anderem, dass es nur noch neue Bauzonen geben soll, wenn dafür mindestens gleich große Flächen vergleichbarer Qualität ausgezont werden. Eine rechtsextreme Gruppe soll in Deutschland Anschläge auf Juden, Asylbewerber und Polizisten vorbereitet haben. Die Polizei habe in diesem Zusammenhang mehrere Häuser durchsucht, teilte die Bundesanwaltschaft mit. Die Razzia betraf 6 Bundesländer, rund 200 Polizeibeamte standen im Einsatz. 7 verdächtige Personen sollen eine terroristische Vereinigung gebildet haben. Sie hätten auch Waffen und Munition beschaffen. Über konkrete Anschlagspläne weiß die Bundesanwaltschaft jedoch nichts. Kopf der Gruppe soll ein sogenannter Reichsbürger sein. Reichsbürger anerkennen die Bundesrepublik Deutschland nicht an. Viele von ihnen sind nach Einschätzung der Behörden der rechtsextremen Szene zugehörig. In Kuwait sind 7 Menschen gehängt worden, darunter ein Mitglied der königlichen Familie. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft war der Prinz für schuldig befunden worden, ein anderes Mitglied der königlichen Familie erschossen zu haben. Es handelte sich um die ersten Hinrichtungen in Kuwait seit Juni 2013. Die Unfallversicherung SUVA hat mit ihren Anlagen 2016 eine Rendite von 4% abgeworfen. Im Vorjahr waren es 1,2%. Positiv ausgewirkt hätten sich die Immobilien, aber auch Aktien, Gold und Rohstoffe, teilte die SUVA mit. Für die nächsten Jahre würden die Negativzinsen die Aussichten belasten. Das Anlagevermögen der SUVA stieg im letzten Jahr von 46,4 auf 48 Milliarden Franken. Mit dem Anlagevermögen muss die Versicherung ihre finanziellen Verpflichtungen gegenüber den Versicherten decken. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 8.341 Punkten, plus 1,1%. Der Euro wird zu einem Franken 0,737 gehandelt, der Dollar zu 99,86 Rappen. Das Wetter am Nachmittag und Morgen scheint in den Bergen und im Süden die Sonne. Im Flachland und in den äußeren Alpentälern liegt verbreitet Hochnebel. Die Obergrenze sinkt heute von 1400 allmählich gegen 1000 Meter und liegt morgen bei 900 Metern. Die Nachmittagstemperaturen liegen im Nebel bei minus 4, an der Sonne heute bei minus 1, morgen bei plus 4 Grad. Im Süden erreichen die Höchstwerte 7 Grad.
Mittag.
Der Basler Pharmakonzern Novartis, so sehen seine Zahlen für letztes Jahr aus. Gewinn 6,7 Milliarden Franken, das ist weniger als erwartet. Umsatz knapp 49 Milliarden, ebenfalls weniger als erwartet. Die Hauptgründe sind rasch gefunden. Beim Medikament Glivec gegen Blutkrebs läuft das Patent aus und das Geschäft mit Augenheilmitteln bei der Tochter Alcon kommt nicht in Fahrt. Massimo Agostini ist in Basel. Wenn ein Konzern so große Baustellen hat, dann muss der Chef hinstehen. Was hat Joe Jimenez zu diesem Problem gesagt?
Er hat eigentlich nichts beschönigt. Er hat das Kind, also die Probleme, beim Namen genannt. Hören wir ihm selber zu.
Well, tough meaning flat is pretty boring. You know, our people like to grow. And 2017 is going to look a lot like 16 because we lose the Glivec patent in Europe in 2017 as we speak.
2016 sei ein toughes Jahr gewesen, 2017 werde tough bleiben. Man habe es zwar geschafft, den Wegfall des Patentschutzes auf das Blutkrebsmittel Glivec, ein Milliardenmedikament, das sehr viel Geld in die Kassen spült, man habe es geschafft, diese Ausfälle zu kompensieren mit neuen Medikamenten, aber zu wenig neue auf den Markt gebracht, um weiter wachsen zu können.
Und was sagte Jimenez zum Alcon-Geschäft mit den Augenheilmitteln?
Da gibt er ganz offen die Schwächen bei Novartis und bei Alcon zu.
We were not successful in innovating in that medical devices area. This is one of the important lessons learned.
Bei den Augenmedikamenten, bei der Forschung, da habe man diese bei Novartis integriert, also weggenommen von Alcon, das sei gut gegangen, aber man hinke der Entwicklung sehr hinten nach. Bei den Sehhilfen, also wie Linsen oder anderen Sehhilfen, die es gibt, da sei die Forschung wahrscheinlich zu langsam. Die Forschung habe sich wahrscheinlich jener der Medikamente angepasst, die immer von Grund auf etwas langsamer ist. Und deshalb prüft Jimenez das Augenheilmittelgeschäft von Alcon auszugliedern, entweder als eigenständige Firma auf den Markt zu bringen, zu verkaufen oder, falls sie es schaffen, wieder Fahrt zu gewinnen, diese auch zu behalten. Er lässt sich also alle Optionen offen.
Da sind offenbar Unterlassungssünden begangen worden. Hat Jimenez Fehler eingestanden? Ist ja seit 2010 Novartis-Chef.
Ja, er steht sehr offen zu seinen Fehlern. Er sagt auch, er stünde deswegen von Aktionären sehr unter Druck.
Well, we take full accountability for anything that happens on any of our businesses. Alcon is no exception.
Das Management, das übernehme die volle Verantwortung für sämtliche Fehler, auch jene bei Alcon. Nicht alles laufe nach Plan. Für 2018, 2019 und 2020, da sieht Jimenez aber Besserung in Sicht, weil dann kommen neue Medikamente auf den Markt und die sollen dann den frischen Wind in die Kassen, respektive mehr Geld in die Kassen spülen.
Klingt das für Sie etwas nach Prinzip Hoffnung?
Nun, es ist sicher auch so im Geschäftsleben, dass es Hoffnung braucht, aber Jimenez hat ja auch beschlossen, dass die Aktionäre 5 Milliarden, respektive dass Novartis für 5 Milliarden Aktien aufkauft. Das soll den Kurs nach oben treiben. Das freut dann die Aktionäre. Er sagt, das sei nötig, weil Novartis sei unterbewertet. Aber es klingt doch ein bisschen nach Zückerchen für die Aktionäre, weil die werden immer lauter unzufrieden über den Geschäftsgang und über Jimenez.
Einschätzungen von Wirtschaftsredaktor Massimo Agostinis waren das. Vielen Dank.
Info 3 Mittag.
Die eigene Frau ohrfeigen, verprügeln, zusammenschlagen. Zusammengefasst wird das unter dem Begriff häusliche Gewalt. Sie ist weltweit ein großes Problem. Auch in Russland. Heute berät dort sogar das Parlament darüber. Aber anders, als Sie jetzt vielleicht denken, denn es geht nicht darum, wie Frauen und Kinder vor häuslicher Gewalt geschützt werden können, sondern um ein Gesetz, das die Strafen für die Täter mindern soll. Brigitte Zink.
Wenn es um häusliche Gewalt geht, ist Russland eigentlich fortschrittlich. Wer hier Familienangehörige schlägt, wird mit Gefängnis von 2 bis zu 20 Jahren bestraft. So steht es in der Verfassung. Doch Jelena Misulina, die ultrakonservative Abgeordnete der Partei Gerechtes Russland, will das ändern. Häusliche Gewalt soll nicht mehr als Straftat behandelt werden, sondern als Verstoß gegen die öffentliche Ordnung, also als ein Kavaliersdelikt, für das man im schlimmsten Fall eine Geldstrafe bezahlen muss. Darüber debattiert heute in Moskau die Duma in zweiter Lesung. Misulina argumentiert, Prügel und Schläge schadeten niemandem, sie gehörten zur traditionellen Familienerziehung in Russland. Und sagt, mit dem Gesetzesvorschlag möchte sie verhindern, dass jemand ins Gefängnis kommt, nur weil er seiner Frau oder seinem Kind eine Ohrfeige gegeben habe. Eine absurde Argumentation angesichts der Fakten. Zwischen 12.000 und 14.000 Frauen sterben in Russland pro Jahr an den Folgen von Schlägen und Gewalt. Zigtausend Frauen und Kinder werden brutal misshandelt. So steht es in der letzten offiziellen Statistik. Menschenrechtsorganisationen schätzen aber, dass die effektiven Gewalttaten 3 bis 4 Mal höher sind. Zum einen, weil in Russland niemand gern öffentlich über das Elend in der Ehe spricht und weil das fortschrittliche Gesetz zwar existiert, aber oft nicht umgesetzt wird. Es steht im Widerspruch zur gesellschaftlichen Entwicklung in Russland. Besonders die orthodoxe Kirche macht Stimmung für ein traditionelles Familienbild, wo die Frauen dem Ehemann und später den Söhnen zu gehorchen hätten. Und stößt damit in der Politik auf offene Ohren, besonders bei Jelena Misulina. Sie hat schon mehrere rückschrittliche Vorstöße in der Duma durchgebracht. Jüngst ein Gesetz, das homosexuellen Propaganda strafbar macht. Es ist anzunehmen, dass die streitbare Juristin und Vorsitzende der Familienkommission in der Staatsduma auch dieses Mal durchkommt. Die dritte Lesung ist meistens nur noch Formsache, bevor Präsident Putin das Gesetz dann unterschreibt. Häusliche Gewalt ist selbstverständlich in Europa ebenso verbreitet wie in Russland und ein gravierendes Problem. Doch die Strafe für häusliche Gewalt zu mildern, ist aus menschenrechtlicher Sicht der falsche Weg und wird nur dazu führen, dass man in Russland noch weniger über familiäre Gewalt redet als bisher.
Info 3, das Nachrichtenmagazin von Radio SRF. Heute Mittag verantwortlich Kevin Kahanas und Daniel Hofer.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.